Domradio Reisen.
Mit Heike Sikoni, hallo ja, und in Domradio Reisen. Da machen wir uns heute auf zur grünen Insel, so wird sie nämlich genannt, Irland. Ein Land, das schroff ist und schön und voller Landschaft, viele Geschichten und Mythen. Und es ist außerdem ein Land, das voller sichtbarer Spuren des Christentums ist. Also Spuren der Verehrung für den heiligen Patrick, aber auch Spuren der Verwüstung, wie die religiösen Auseinandersetzungen in Nordirland. Wir folgen heute diesen Spuren in Domradio Reisen. Schön, dass Sie mitreisen. In Domradio Reisen, da sind wir ja heute unterwegs auf der grünen Insel. Wir nehmen Sie heute mit auf eine Reise in den Atlantik, auf eine Reise nach Irland. Auf rund 70.000 Quadratkilometern, da leben rund 4,5 Millionen Einwohner. Und Irland ist berühmt für seine Landschaft, für seine Mythen. Kollege Matthias Friebe war unterwegs in Irland und heute wird er uns davon erzählen. Er hat unheimlich viel Material mitgebracht. Erstmal hallo Matthias. Mit wem warst du denn da unterwegs?
Ja, ich war mit einer besonderen Reisegruppe unterwegs, mit dem Bayerischen Pilgerbüro, einem christlichen Reiseveranstalter aus München. Wir waren ungefähr 18, 20 Leute, die wir da durch Irland gereist sind und uns viele, vor allem christliche Städten angeguckt haben, vor allen Dingen im Nordteil der Insel. Also ausgehend von Dublin sind wir auch über Nordirland gefahren, bis dann an die Westküste und wieder nach Dublin zurück, eine ganze Woche. Und dabei war sogar der Präsident des Bayerischen Pilgerbüros, das ist der Weihbischof Bischof mit diesem tollen Namen, Weihbischof Wolfgang Bischof. Der hat uns begleitet, hat mit uns auch einen Gottesdienst gefeiert und da haben wir viele, viele spannende Entdeckungen machen können in dieser Woche.
Also viele christliche Spuren habt ihr verfolgt, aber Irland bietet natürlich noch viel mehr, viel Landschaft. Eine Frage habe ich mal vorab. Okay. Bei Irland denkt man ja immer an Schafe in den Kühlregalen, liegt aber Butter, die kommt von Kühen. Was hast du denn da gesehen in Irland, Schaf oder Kühe?
Also man kann beides sehen, aber ich habe eindeutig mehr Schafe gesehen. Ich habe auch viele Fotos mitgebracht, wo man Schafe drauf sehen kann. Du hast schon gesagt, also Landschaft, wirklich ein wunderschönes Land, was sogar seinen Charme im Regen entfaltet. Da habe ich auch eine Erfahrung machen dürfen, eine Wanderung im leichten Nieselregen, was auch sehr, sehr schön war. Also wirklich ein Land, was ja von vorne bis hinten fasziniert, muss ich sagen.
Gibt es schon einen besonderen Platz, den du da für dich entdeckt hast?
Ja, eigentlich sind es zwei Plätze, die ich ganz besonders toll finde. Sie liegen beide an der Westküste, relativ nahe beieinander. Einmal ist das der einzige Fjord, den Irland zu bieten hat. Da habe ich auch eben diese Wanderung im Nieselregen gemacht. Faszinierend, diese hügeligen Landschaften an dem Wasser. Dann lag so ein bisschen Nebel über dem Wasser, weil es ein ganz trüber Tag eigentlich war. Man geht trotzdem durch diese grünen Wiesen, wo dann die Schafe weiden. Also wirklich ganz toll. Und ein paar Kilometer weiter hat mich auch fasziniert, kann man auch sehen übrigens auf domradio.de, wenn man den passenden Artikel zu dieser Sendung aufruft, die Kylemore Abbey, die älteste Benediktinerinnenabtei der Insel, sieht aus wie so ein verwunschenes Schloss. Auf den Fotos kann man sehen, wie sich das Schloss im Wasser des kleinen Sees, der davor liegt, dann spiegelt. Ein traumhaft angelegter Garten, den man unbedingt mitbesuchen sollte. Und vorne gibt es dann obendrein noch ein sehr gutes Restaurant, wo nämlich die Nonnen selber kochen und wo man zudem noch viele Spezialitäten von Schokolade über Marmelade bis zum Schnaps mitnehmen kann.
Beste Voraussetzung für eine schöne Reise. Wie hast du denn die Iren selber erlebt?
Die Iren selbst ist ganz toll. Da kann man ein paar Geschichten zu erzählen. Also sie sind unglaublich wetterfest, das muss man auch sein. Das Wetter schlägt so schnell um. Da habe ich eine spannende Geschichte erlebt. Wir sind durch eine kleine Stadt gegangen und es hat von jetzt auf gleich einen ungeheuren Platzregen gegeben. Also es hat wirklich richtig heftig angefangen zu regnen. Wir sind alle direkt ins nächste Lokal gestürzt und gerannt und uns kamen total entspannte Iren entgegen, ohne Regenschirm, im feinsten Anzug. Es war total egal, dass es geregnet hat. Die sind das einfach anscheinend gewöhnt, also sie sind sehr wetterfest. Und das andere ist, sie sind so ein bisschen abergläubisch, das hören wir auch noch in dieser Sendung. Die irischen Autokennzeichen beginnen alle mit dem Jahr der Zulassung. Also wenn du ein Auto kaufst und lässt es im Jahr 2011 zu, beginnt das Kennzeichen mit 11. Und dann kommen die Buchstaben für die Stadt und alles, was man so auch kennt. Im Jahr 2012 ist es dann die 12, aber mit 13 geht das natürlich nicht. Deswegen hat man flugs ein Gesetz erlassen. Und teilt es in Halbjahre auf. Also wer sein Auto im Januar 2013 gekauft hat, hat jetzt 131 da stehen, damit nicht 13 steht. Und ab Juli steht 132 da. Unser Reiseleiter hat uns erzählt, das wird jetzt 2014 auch noch gemacht. Sonst wird es ja auffallen, dass man abergläubisch ist. Aber er glaubt, 2015 wird das dann wieder abgeschafft.
Die Iren sind abergläubisch und sie sind auch gläubig. Und das werden wir gleich drüber sprechen in Domradio Reisen. Wir werden die Spuren der Christianisierung in Irland verfolgen. Matthias Friebe, bis hier erstmal vielen Dank.
Gerne.
Sie hören Domradio Reisen. Auf unserer Irlandreise nehmen wir Sie jetzt mit auf eine Reise in die Vergangenheit, ins 4., 5. Jahrhundert, in die Zeit, als die Christianisierung Irlands begann. Heute kann man an einigen Stellen auf der Insel Zeugnisse aus dieser Zeit finden. Zwei ganz besondere Orte wollen wir Ihnen jetzt vorstellen. Zwei Orte, die nicht nur aus historischer Sicht wahre Schätze bieten. Auch die Landschaft ist überwältigend. Der erste Ort ist Monasterboice, knapp eine Stunde nördlich von Dublin gelegen. Da findet man eine alte Klosterruine aus dem 5. Jahrhundert, gegründet vom heiligen Bews, einem Schüler des heiligen Patrick. Nach ihm ist die Anlage auch benannt. Nach einem großen Brand im Jahr 1098 wurde die Anlage aufgegeben. Der Friedhof, der wird aber immer noch benutzt. Und bekannt ist die Anlage für ihren Rundturm, der bis heute steht, und drei Sandsteinkreuze aus dem 9. Jahrhundert. Ihre Geschichte erklärt uns jetzt Reiseleiter Wolfgang Lohlis. Er ist Reiseleiter für das Bayerische Pilgerbüro, das regelmäßig Reisen dorthin veranstaltet.
Diese Kreuze galten ursprünglich nicht, um Grabstätten zu markieren, sondern um heilige Stätten zu markieren. Es gab immer auf jeder Anlage vier Kreuze. In dem Fall haben wir hier ein Südkreuz. Wir haben dort vorne noch ein Westkreuz, das sehen Sie, sehr hoch, über 7 Meter ist es hoch. Und da haben wir ein Ostkreuz dort zur rechten Seite. Und dann fehlt noch das Nordkreuz, was es auch mal gab, ist aber inzwischen verloren gegangen. Jede Anlage hatte immer vier Kreuze und diese Kreuze markierten eine heilige Stätte. Zwischen den Kreuzen war der heilige Kern.
Das Westkreuz der Anlage ist mit 6,5 Metern Höhe das größte in Irland. Da ist viel Platz für Bilder, darunter allerlei biblische Motive. Die Taufe Jesu zum Beispiel, aber auch David mit dem Kopf des Goliaths oder Moses, der das Wasser aus einem Felsen schlägt.
Wir sehen hier oben eine Abbildung von Jesus am Kreuz, wie man sie im frühen Christentum nie dargestellt hat. Auf diese Art und Weise, komplett entblößt, also unbekleidet, noch nicht mal einen Lendenschutz und an den Füßen gefesselt. Ist einzigartig. Gibt es nicht eine, also zumindest nicht bekannt, eine zweite Darstellung in dieser Art.
Noch viel beeindruckender als Monasterboice ist die Anlage von Clonmacnoise, rund 150 Kilometer weiter im Landesinneren, direkt am größten Fluss der Insel gelegen, am Shannon. Und da steht eine einzigartige Klosteranlage aus dem 6. Jahrhundert. Auf dem weitläufigen Gelände wurde von der Zeit der Gründung an bis ins 17. Jahrhundert immer wieder neu gebaut, wurden immer wieder neue kleine Kapellen und Kirchen errichtet, die letztendlich dann die Gesamtanlage ergaben. Clonmacnoise wurde zu einem geistlichen und geistigen, aber auch handwerklichen Zentrum Irlands und viele noch heute bekannte Schriftstücke weisen auf die Bedeutung des Klosters hin. Reiseführer Wolfgang Lohlis über ein kleines Gebäude auf der Anlage und über den Ursprungsort von Clonmacnoise.
Genau hier soll Mitte des 6. Jahrhunderts der heilige Ciaran und der Prinz Dermot die erste Kirche gebaut haben, aus Holz natürlich. Und im 10. Jahrhundert wurde dann diese Holzkirche durch dieses Gemäuer hier ersetzt. Der Grund, warum wir zu wissen glauben, dass tatsächlich hier die erste Kirche stand, ist, weil man unter dieser Kirche, Tempel Ciaran heißt es übrigens, unter Tempel Ciaran hat man die Gebeine vom heiligen Ciaran gefunden. Und wir glauben zu wissen, dass es die Gebeine vom heiligen Ciaran ist, weil man hat seinen Krummstab dort gefunden. Und der Krummstab ist ganz klar wiederzuerkennen, der wurde in frühen christlichen Manuskripten wurde er festgehalten.
Spannend an diesem Ort ist auch, dass die Iren viele Jahrhunderte bis in die heutige Zeit sehr starken Glauben mit der Kirche verbunden haben. Und das ist paradoxerweise auch der Grund, warum das Gemäuer zum Teil in sich zusammengestürzt ist.
Bevor diese Platten dort eingelegt wurden, da sind die einheimischen Landwirte hier hingekommen, haben dort Erde weggenommen und haben diese Erde in die vier Ecken ihrer Felder gestreut, weil sie sich davon reiche Ernten bzw. fruchtbare Herden versprachen. Und das ist dann so weit gegangen, dass das Gemäuer anfing, in sich zusammenzukippen. Und dann ist man hingegangen und hat diese Platten eingelassen.
1979 hat übrigens Papst Johannes Paul II. Bei einem Irlandbesuch auch Clonmacnoise besucht. Ein kleiner Pavillon mit Altar zeugt noch von seinem Besuch. Ein historischer Tag für die Insel. Hier wurde nämlich bis dahin sonst höchst unüblich in Irland ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert. Und wir bleiben in Domradio Reisen in Irland. Jedes Jahr am 17. März ist ganz Irland im Ausnahmezustand, dann nämlich, wenn es St. Patrick's Day ist. St. Patrick ist der Schutzpatron der Iren. Gefeiert wird weit über die Landesgrenzen hinaus, denn viele Iren haben in der Fremde ihr Glück gesucht und haben sich dort niedergelassen. Eine der größten Feiern zum St. Patrick's Day findet übrigens Jahr für Jahr in München statt, wenn Zehntausende zusammenkommen zu einer Parade ganz in Grün in der Münchner Fußballarena. Wer ist dieser heilige St. Patrick, den Iren überall auf der Welt ehren? Matthias Friebe beginnt seine Spurensuche in der irischen Stadt Downpatrick am Grab des Heiligen.
Ein großer Stein markiert die Stelle, an der sich das Grab befinden soll. Patrick ist in den Stein geritzt. Es ist keine in Form gegossene Grabplatte, eher ein Stein, an dem auch die Witterung ihre Spuren hinterlassen hat. Direkt neben dem Grab steht die anglikanische Kathedrale von Downpatrick. eine von zwei Bischofssitzen der Diözese Down in Drawmore. Jahr für Jahr wird hier der St. Patrick's Day mit einem großen Gottesdienst und einer Prozession gefeiert. Ein paar Meter unterhalb der Kathedrale und des Grabes, die auf einem kleinen Hügel liegen, befindet sich das Patrick's Center, wo wir von Dr. Tim Campbell, dem Museumsleiter, begrüßt werden.
Wenn wir von Irland als dem Land der Heiligen und der Gelehrten reden, dann ist Patrick der erste Heilige und auch der erste Gelehrte. Die schriftlich fixierte irische Geschichte beginnt mit Patrick.
Es fällt schwer, historisch Gesichertes über den heiligen Patrick zu sagen. Legenden kreisen viel um seine Person. Die zuverlässigsten Angaben lassen sich aber wohl aus seinen eigenen Schriften, zum Beispiel seiner Confessio, entnehmen.
Wenn er über sich selbst schreibt oder spricht, dann bezeichnet er sich nicht als in Irland Geborener, sondern als jemand, der aus Südwales oder dem Südwesten Britanniens kommt. Er ist geboren in dem Ort Benaventa Bernier. Sein Vater und sein Großvater waren Kleriker.
Während uns Tim Campbell durch die Ausstellung führt, in der man viel über Wirken und Leben des Patrick erfahren kann, erzählt er uns von der enormen Bedeutung, die der heutige Nationalheilige für Irland hat.
Wir sehen ihn nicht nur als historische Person, sondern als Vorbild, der Menschen zusammenbringt. Wer könnte besseres Vorbild sein als jemand, der aus Britannien kommt und Patron der Iren wird?
Mit 16 Jahren wurde Patrick, oder Patricius, wie er wohl ursprünglich hieß, von plündernden Iren aus seiner Heimat verschleppt und zu einem Sklaven. Trotz des schweren Lebens in der Knechtschaft begann er, die Menschen in Irland zu lieben. Während dieser Zeit arbeitete er wohl als Schafhirte. Ein Engel, der ihm im Traum erschienen sein soll, forderte ihn aber nach etwa 6 Jahren in der Versklavung zur Flucht auf. Sie gelang ihm. Die nächsten Jahre verbrachte Patrick in einem Kloster in Frankreich, wo er zum Priester ausgebildet wurde. Und wieder war es ein Engel, der seinem Leben eine entscheidende Wendung brachte.
In seinen Träumen erschien ihm ein Engel, der ihm auftrug, nach Irland zurückzukehren. Er tat es und kam in den Norden Irlands. Seine Mission begann hier in Downpatrick.
Patrick gründete Klöster, Schulen und Kirchen im ganzen Land und war bis zu seinem Tod als Missionar tätig. Tausende Iren bekehrte er zum christlichen Glauben. Doch nicht nur Religion brachte er den Iren, sondern auch Bildung. Von jetzt an wurden Geschichten niedergeschrieben und nicht mehr nur mündlich überliefert. Hier in Downpatrick, wo der heilige Patrick auch begraben ist, kann man sich ihm auf vielfältige Weise nähern. Aufwendig gestaltet, mit Videos und Audios aufbereitet, kann man im Patrick Center eintauchen in die Geschichte des Heiligen.
Was wir hier machen in der Ausstellung, wir interpretieren Patrick nicht, wir lassen ihn zu Ihnen sprechen. Was Sie hören, ist die erste irische Geschichte. Sie überlebt im Book of Armagh, das im Trinity College in Dublin liegt.
Zum Ende der Ausstellung führt uns Tim Campbell in einen kleinen Kinosaal. Auf einer hochmodernen 180-Grad-Leinwand bietet ein Film noch einmal die Möglichkeit, dem Schutzpatron des irischen Volkes nahe zu kommen.
Prähistorische irische Legenden sprechen von einem rechtschaffenen Mann, der seine Feinde zerstreute, der Licht in die Dunkelheit brachte.
Mit professionell und aufwendig produzierten Bildern wird die Lebensgeschichte noch einmal erlebbar. Dazu kann man auch die malerischen Landschaften Irlands auf eindrucksvolle Art und Weise bestaunen. Am Ende des Films lädt uns Tim Campbell dann noch auf einen kurzen Ausflug ein. Wenige Kilometer vor dem Städtchen Downpatrick liegt Saul, der Ort, an dem die erste Kirche Irlands zu finden ist, gegründet vom heiligen Patrick.
Es ist ein sehr einfacher Ort. Hier gibt es ein sehr berühmtes Bundfenster. Es zeigt Patrick, wie wir ihn uns vorstellen. Aber wir denken, er war etwas anders. Die irische Nationalfarbe ist nicht grün, sondern blau. Blau für den Bischof. Patrick trägt einen blauen Bischofsornat.
Hier in Saul bekehrte Patrick einen mächtigen Clanführer, so sagt es die Legende, der ihn eigentlich für einen Räuber hielt. Von ihm erbat der heilige Patrick ein Stück Land, um eine Kirche zu bauen. Daher leitet sich auch der Name Saul ab. Hier feierte Patrick nicht nur seine erste, sondern auch seine letzte Messe. Hier soll er auch am 17. März 461 gestorben sein.
Matthias Friebe hat uns 2 wichtige Orte aus dem Leben des heiligen St. Patrick vorgestellt und gleich nimmt er uns mit in die Stadt Maynooth, 25 Kilometer westlich von Dublin entfernt. 25 Kilometer westlich von Dublin entfernt, da liegt die kleine Stadt Maynooth mit gerade mal 12.500 Einwohnern. Und das ist unsere nächste Station auf der Irlandreise heute in Domradio Reisen. Maynooth, das ist vor allem bekannt für seine Universitäten. Neben dem Campus der National University of Ireland gibt es schon seit dem 18. Jahrhundert das St. Patrick's College, dazu das nationale irische Priesterseminar und die dazugehörende päpstliche Universität. Ja, und vor dem College, da steht eine Eibe, die als Irlands ältester Baum bezeichnet wird und wohl im 12. Jahrhundert gepflanzt wird. Demnach 800 Jahre wäre sie also schon alt, ein paar Jahrhunderte jünger, aber nicht weniger sehenswert ist die Seminarkapelle, die zwischen 1875 und 1905 gebaut wurde.
Das ist die größte Seminarkapelle in Europa. Kapelle bedeutet, sie gehört zu einem Seminar. Das heißt, hier gibt es keine Taufen oder Hochzeiten. Das ist auch nicht die Funktion dieser Kapelle. Einmal gab es eine Hochzeit hier, als die örtliche Kirche renoviert wurde. Oft kann man jetzt Studenten hören, die gerne hier heiraten würden. Die sagen, ich wünschte, die Kirche wäre geschlossen.
Im Priesterseminar finden alle Konferenzen der irischen Bischofskonferenz statt. Die Kapelle, die im neogotischen Stil errichtet ist, beeindruckt mit überlebensgroßen gemaltem Kreuzweg an den Wänden. Auf der Orgelempore, da thront eine imposante Orgel des deutschen Orgelbauers Stahlhut. Und sitzen können die Gläubigen, also in der Regel die Seminaristen des Priesterseminars, auf einer Art Tribüne mit durchnummerierten Plätzen.
Es gibt 447 Plätze. Sie sind alle aufgereiht. Sie singen auf der einen Seite den Psalm, die Antwort auf der anderen Seite. Meine Stimme echot sehr stark hier, weil die Akustik brillant ist. Jedes Jahr zu Weihnachten gibt es hier ein Konzert. Einfach die Stimmen hier in dieser Kirche zu hören, ist atemberaubend.
Und noch etwas Besonderes hat diese Kapelle, denn im hinteren Teil, da findet man eine große Bienenwachskerze, die zum Besuch von Papst Johannes Paul II. Im Jahr 1979 angefertigt worden ist. In Wachs zu sehen ist die Geschichte der Christen in Irland, angefangen beim heiligen Patrick. In Domradio Reisen, da sind wir heute unterwegs auf der grünen Insel im Atlantik. Wir reisen heute durch Irland und dabei geht es uns vor allem um die christliche Kultur und das christliche Erbe Irlands. Gerade haben wir ja schon gehört vom Schutzpatron aller Iren, vom heiligen Patrick, mit dem die Christianisierung Irlands begonnen hat. Und jetzt spreche ich mit unserem Reporter Matthias Friebe über eine Stadt, in der man am Patrick auch nicht vorbeikommt. Armagh. Gell, Matthias?
Da kommt man nicht an dem Patrick vorbei. Ganz einfach, es gibt zwei große Kathedralen in der Stadt. Beide sind nach dem Patrick benannt. Beide sind Sitz eines Erzbischofs, nämlich einmal der anglikanische Erzbischof von der Kirche von Irland, der sich auch Primas von Irland nennt, also für die Anglikaner. Und ein paar Meter weiter die katholische Kathedrale mit dem katholischen Erzbischof und Primas der katholischen Kirche von Irland.
Und du hast gesagt, das sind ganz besondere Kirche. Bleiben wir vielleicht erstmal bei der anglikanischen Kapelle. Was ist denn da so besonders?
Ja, das ist eine ganz besondere Kirche. Die ist schon sehr alt. Es ist eben sozusagen auch das geistliche Zentrum. Vielleicht sprechen wir vorher noch kurz drüber. Diese beiden Kirchen heißen nicht nur beide Patrick, sondern die stehen auch relativ nah beieinander. Und da kommt es manchmal zu Verwechslungen, wie ich gelernt habe. We have had people
coming in here. Es sind Menschen hier hingekommen, festlich für eine Hochzeit angezogen. Aber sie fanden alles leer und wussten ganz schnell, dass sie am falschen Ort sind. Sie lachten und fragten, okay, wo ist der richtige Ort? Ich sagte, sie können es nicht verfehlen, die Kirche mit den zwei Türmen.
Also die Kirche mit den zwei Türmen, das ist die katholische Kathedrale, über die sprechen wir gleich. Wir sind ja, das war der Reiseführer, in der anglikanischen Kathedrale, die so auf einem kleinen Hügel liegt mit einer Klosteranlage drumherum. Irgendwie ganz eigene Atmosphäre, die diese Anlage hatte, sie thront so ein bisschen auch über der Altstadt von Armagh. Ein sehr schöner Ort und ich habe mir dann noch erklären lassen, dass diese Kirche schon insgesamt 17 Mal wieder aufgebaut wurde. Sie steht nämlich schon sehr lange da, wie uns der Reiseleiter erklärt hat.
Die erste Kirche hier wurde im Jahr 445 gebaut. Wir glauben, die Kirche war sehr klein. Rundherum wurde eine monastische Gemeinschaft errichtet, mit einer Abtei und mehreren Häusern. Es war eine große Gemeinschaft hier auf diesem Hügel. Armagh entstand aus dieser Gemeinschaft.
Ja, und da findet man auch ein ganz besonderes Grab.
Genau, von einer ganz besonderen irischen Figur, mal neben dem heiligen Patrick, für den, auf den ja auch diese Kathedrale zurückgeht. Und zwar ist es das Grab des Hochkönigs Brian Boru. Der wird in Irland sehr verehrt. Der hat in einer Schlacht am Karfreitag im Jahr 1014, also genau 1000 Jahre her, die Wikinger geschlagen, sozusagen Irland verteidigt, war der einzige irische Hochkönig. Der ist allerdings in dieser Schlacht am Karfreitag dann selbst auch gefallen und sein Grab findet man an dieser Kathedrale in Armagh.
Die Kathedrale mit den zwei Türmen haben wir jetzt schon gelernt. Es gibt aber noch eine weitere. Was ist mit der?
Nein, genau. Die andere ist die Kathedrale mit den zwei Türmen, die katholische. Ach, da gehen wir jetzt hin. Genau so. Es wird dir wie dem Hochzeitspaar gehen.
Genau.
Das könntest du gewesen sein, sozusagen. Also es ist auch wirklich schwer. Sie liegt nur ein paar Schritte davon entfernt. Man geht eine kleine Straße runter und dann am nächsten kleinen Hügel thront diese katholische Kirche mit zwei Türmen. Da muss man viele Stufen hochsteigen. Ich habe so ein bisschen gedacht, so wie in Sacré-Cœur in Paris. Es sind nicht ganz so viele Stufen, aber sie thront über der Stadt. Es ist die große katholische Kathedrale, auch nach dem heiligen Patrick benannt, die ist ungefähr 150 Jahre alt.
Und was gibt es da sonst noch Besonderes, außer dass sie eben zwei Türme hat?
Ja, diese Kirche, die ist deswegen besonders. Einmal kann ich vielleicht eine Anekdote erzählen, die uns die Reiseleiterin dort erzählt hat. Sie sorgt für hohes Alter, denn die Kirche existiert seit 150 Jahren und es gibt erst den vierten Domorganisten da. Die spielen alle über 50 Jahre an dieser Kirche die Orgel. Es gibt immer noch erst der vierte Mann, der überhaupt diese Orgel gespielt hat in der Kirche, also sie sorgt wohl für langes Leben. Aber mal zurück zur Architektur dieser Kirche. Ein ganz besonderes Dach gibt es da, eine ausgemalte Decke. Sie ist unglaublich reich verziert und man hat so ein bisschen das Gefühl, dass man gar nicht in Irland ist, denn die Materialien und so, die findet man auch in allen anderen europäischen Ländern. Und das liegt daran, dass der damalige Erzbischof, der Kardinal Loke, durch Europa gereist ist und sich hier und da überall das ausgesucht hat, was er glaubt, was für die Kirche ganz gut ist.
Kardinal Loke reiste nach Rom und durch Europa, um sich andere Kathedralen anzusehen. Das Ergebnis sehen Sie hier. Das meiste in der Kathedrale sieht österreichisch aus. Die Wände sind komplett vom Boden bis zur Decke aus italienischem Marmor. Die Decke ist gemalt von einem italienischen Künstler mit Namen Amici.
Armagh im Norden Irlands, gut 65 Kilometer südwestlich von Belfast, ist das geistliche Zentrum der Iren. Matthias Frieber hat uns davon erzählt, gleich zwei Kathedralen sind dort nach dem heiligen Patrick benannt und die kann man auch gerne mal verwechseln.
Die kann man gerne mal verwechseln, ja.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Ja, denkt man an Musik aus unserem Reiseland Irland, da fällt einem zuerst die Folklore ein. In jedem Irish Pub, auch in Deutschland, immer wieder zu hören, Fiddle und Metallflöte, das sind so die markantesten Erkennungszeichen. Im populären Bereich, da kommt man vor allem an einer Band nicht vorbei. Und die hat diese Woche auf ganz besondere Art und Weise auf sich aufmerksam gemacht. Es ist U2. Nicht nur, dass sie bei der Vorstellung des neuen iPhone plötzlich auf der Bühne neben dem Apple-Firmenchef standen, bis übermorgen verschenken U2 außerdem ihr neues Album, aber natürlich nur an die Nutzer der Apple-Musiksoftware iTunes. Da kann man sich dann die 11 neuen Songs noch bis Sonntag kostenlos runterladen. Es ist ein Coup der vier ehemaligen Schulfreunde aus Dublin. Die Jagd nach dem immer wieder nächsten Karrierehöhepunkt ist dadurch noch nicht beendet. Vor 38 Jahren haben sie sich gegründet. Am Anfang stand ein gewonnener Talentwettbewerb in der Heimat. Den großen Durchbruch brachte ihnen der Protestsong Sunday, Bloody Sunday, der sich mit den Unruhen in Nordirland auseinandersetzt. Immer wieder sind es seitdem politische und soziale Botschaften, die U2 zu mehr machen als nur einer gewöhnlichen Rockband. Sie setzen sich zum Beispiel für den Schuldenerlass für die ärmsten Länder Afrikas ein, unterstützen Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen. Dieser außermusikalische Einsatz wird auch in der Heimat gewürdigt. Mittlerweile sind U2 Ehrenbürger von Dublin. Und wir hören jetzt Musik aus besagtem neuen Album Song of Innocence. Hier sind U2 mit einer locker leichten Liebeserklärung Song for Someone. Musik. Weiter geht es in unserer Domradio-Reise im Nordteil der Grünen Insel, genauer gesagt in der Hauptstadt Nordirlands in Belfast. Seit März 2012 kann man in Belfast auf über 12.000 Quadratmetern alles über das wohl berühmteste Schiff der Welt erfahren, über die Titanic. Für 77 Millionen wurde extra ein Museum errichtet, in dem man die komplette Geschichte von der Idee des Baus, das Schiff wurde nämlich in Belfast gebaut, über die Konstruktion bis hin zum Auslaufen und dann natürlich der dramatisch verlaufenden Jungfernfahrt in die USA erfahren. Man wird mitgenommen in den Innenraum des Schiffes, in aufwendigen 3D-Präsentationen, aber auch in originalgetreuen Kabinen kann man sich umsehen. In Filmen und in Audios wird die dramatische Geschichte des Schiffs wieder lebendig. Hier zum Beispiel berichtet ein Fahrgast nach der Reise über die Erlebnisse auf dem Rettungsboot.
Every star in the heavens was visible, but there was no moon.
Jeder Stern im Himmel war sichtbar, aber da war kein Mond. Es war ganz dunkel. Für eine lange Zeit bewegten wir uns nicht auf dem Boot. Man konnte die Lichter auf dem Schiff sehen. Alle brannten und du konntest sehen, dass sie langsam sank.
Ja, ein ganz kurzer, aber eindringlicher Eindruck aus dem Titanic Experience, dem Titanic Museum in Belfast. Belfast steht aber für viel mehr als nur für Schiffsbau. Belfast hat traurige Berühmtheit erlangt als Schauplatz der Konflikte zwischen Protestanten und Katholiken. Und diesen Konflikt, den kann man sich bei einer ganz besonderen Taxifahrt ansehen. Zu der nehmen wir Sie gleich im Domradio mit. Wer in Irland, vor allem im Nordteil der Insel, unterwegs ist, der kommt an einem traurigen Stück Geschichte nicht vorbei. Die Kämpfe zwischen Protestanten und Katholiken, die im 20. Jahrhundert, vor allem Ende der 60er Jahre, Nordirland erschüttert haben und viele Todesopfer gefordert haben. Wer sich von ortskundigen Protestanten wie Katholiken diese Zeit näher bringen lassen möchte, der kann das auf außergewöhnliche Art und Weise tun, nämlich bei einer Fahrt mit einem der berühmten schwarzen Taxis. Matthias Friebe ist in so einem Black Taxi mitgefahren.
Man kann schon ein bisschen Geschichte atmen, wenn man in so ein Black Taxi einsteigt. Eng ist es, mit den Komfortansprüchen des 21. Jahrhunderts nicht zu vergleichen, dafür aber mit einer Menge Charme. Doch es geht bei dieser Taxifahrt ja nicht um den Charme eines alten Fahrzeugs bei einer Stadtrundfahrt der Sehenswürdigkeiten. Unser Ziel sind die Schauplätze grausamer Zusammenstöße, die Erinnerungsorte eines blutigen Konflikts. Erste Station, die Shankill Road im protestantischen Viertel Belfasts. Unser Taxifahrer erinnert an die schlimmsten Zeiten der jüngeren Geschichte.
Als die Truppen hierher kamen, waren sie jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr hier. Es gab Fußpatrouillen, Helikopter beobachteten vom Himmel aus. Und das Royal Victorian Hospital wurde das hochentwickelste Krankenhaus der Welt für Bombenopfer.
An den Häusern mit den kleinen Vorgärten hängen überall kleine Fahnen, die deutlich machen, hier leben die protestantischen Unionisten. Der Identitätskonflikt mit den Katholiken, der eine lange Vorgeschichte seit dem 12. Jahrhundert hat und im 20. Jahrhundert mit der Unabhängigkeit Irlands vom Vereinigten Königreich neue Dimensionen annahm, ist hier noch heute ständig präsent. Hier an der Shankill Road sind mehrere Häuserwände zum Mahnmal bemalt worden.
Das erste, das Sie hier sehen, ist William McCulloch. Er war Boss dieses Gebietes. Das sehen Sie an seinem Titel, Leutnant der UFF, der Ulster Freedom Fighters.
Mit diesen ersten Eindrücken setzen wir unsere Fahrt fort. Proteste und Konflikte gab es in vielen Jahren der Geschichte Irlands. Seit Ende der 60er Jahre nahm die Gewaltspirale aber rasant zu. Und so kommen wir zu einer zweiten Station, zu einer hohen Mauer, die protestantische von katholischen Gebieten trennt.
Am 15. August 1969 kam es zu Zusammenstößen zwischen Katholiken und Protestanten. Zu dieser Zeit existierte die Mauer noch nicht.
Unser Taxifahrer berichtet von den kleinen Häusern, die am Straßenrand gestanden haben, von den Straßen, die Katholiken und Protestantenviertel verbunden haben, von Menschen, die ein- und ausgehen konnten, wie sie wollten. Doch damit war Schluss.
Die Regierung sagte den Menschen auf beiden Seiten, wir brauchen eine Mauer für ein, vielleicht anderthalb Jahre. Nach 44 Jahren haben wir sie noch immer.
Es ist ein bedrückendes Gefühl, neben dieser Mauer zu stehen. Höher als alle Häuser, die Straße direkt an der Mauer entlang. Unser Taxifahrer erzählt, für viele Jahre sei das Gebiet, auf dem wir jetzt stehen, ein Niemandsland gewesen. Allein in der kleinen Stadt Belfast kann man 44 solcher Mauern, genannt Friedenslinien, finden. Wir stehen hier vor der größten.
Sie mussten den ersten Teil dieser Mauer bauen. Zuerst war sie nicht hoch genug, sie musste vergrößert werden. Heute ist sie über 15 Meter hoch.
Es sind nur wenige Meter, die wir jetzt fahren, vielleicht 2-3 Minuten. An der nächsten Möglichkeit biegen wir links ab, fahren durch ein Tor. Heute ist es die meiste Zeit im Jahr geöffnet und stehen auf der katholischen Seite. Direkt auf der anderen Seite der Mauer erreichen wir die Bombay Street.
Diese Straße ist so bekannt, weil sie eine der ersten war, die attackiert wurde. Von Horden von Protestanten und Mitgliedern der Polizei, die nur eines im Sinn hatten, die Katholiken aus ihren Häusern vertreiben.
Nach vielen Angriffen und Attacken sehen die Häuser heute nur auf den ersten Blick ganz normal aus. Wer genau hinsieht, erkennt, es gibt keine Scheiben mehr, nur noch Plastik ist in den Fenstern. Unmittelbar an der Mauer befindet sich der Garten der Erinnerung. Hier gedenken die Katholiken ihrer Opfer des blutigen Konflikts. Unser Taxifahrer beschreibt die Angriffe.
Immer wieder haben Paramilitärs Gegenstände über die Mauer geworfen, darunter auch Benzin und Nagelbomben.
Nach gut einer Stunde auf unserer Taxitour mit Rundgängen an diesen Kriegsschauplätzen macht sich immer mehr ein bedrückendes Gefühl breit. Eine Station steht am Ende noch auf dem Programm.
Dieser Teil hier ist die Falls Road. 100% der Menschen hier sind katholisch, auf der anderen Seite 100% protestantisch. Hier ist der Ort, wo die Unruhen stattfanden, wo die Kämpfe gekämpft wurden, wo die meisten Menschen ihr Leben verloren.
Noch heute ist der Konflikt hier spürbar, trotz des Karfreitagsabkommens von 1998, das Frieden besiegelte. Selbst die sich gewaltsam gegenüberstehenden Sinn Féin und IRA waren zur Abrüstung bereit. Kleinere Anschläge aber sorgen dafür, dass bis heute keine katholische Familie in einem protestantischen Gebiet lebt und umgekehrt. Diese kleineren Anschläge werden von kleinen Minderheiten und Splittergruppen beider Seiten verübt, die ein Interesse daran haben, den Konflikt weiter zu schüren.
Die große Mehrheit der Menschen in Nordirland wollen Frieden. Es macht keinen Unterschied, ob du katholisch oder protestantisch bist, Jude oder Muslim, egal ob du schwarz, blau oder grün bist, wir wollen Frieden.
Eine Reise in die noch gar nicht so weit entfernt liegende Vergangenheit war das mit der Black Taxi Tour in Belfast zu den Schauplätzen der Kämpfe zwischen Katholiken und Protestanten. So, letzte Etappe bei unserer Rundreise durch Irland jetzt. Wir haben ja schon jede Menge gehört heute. Wir waren vor allem an Orten von großer christlicher und geistlicher Bedeutung wie Downpatrick mit dem Grab des heiligen Patrick oder Armagh, das geistliche Zentrum der Insel. Und dann waren wir eben noch in Belfast und haben einen Ausflug in den Norden der Insel gemacht. Und es ist natürlich klar, Matthias, wer so viel unterwegs ist, der muss auch mal innehalten, der muss mal essen und trinken. Ich habe jetzt mal Messer und Gabel mitgebracht. Ich sehe da.
Hast du Hunger?
Mhm. Kannst du mal Appetit machen auf die kulinarischen Genüsse von Irland?
Aber selbstverständlich kann ich dir Appetit machen. Also wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen. Butter kommt natürlich aus Irland. Mhm. Wir haben ganz viele Schafe und Kühe. Es gibt natürlich super Fleisch aus Irland. Jeder denkt wahrscheinlich an ein irisches Steak vielleicht. Ich habe es auch mal probiert. Es schmeckt wirklich grandios. Man muss natürlich auch in Irland einmal Stew probiert haben. Mhm. Diesen irischen Eintopf, da ist dann Lammfleisch drin und Kartoffeln und Zwiebeln. Ich habe den sogar in zwei verschiedenen Varianten probiert. Einmal habe ich ihn mit einer Guinness-Soße bekommen, das war was ganz Besonderes. Guinness natürlich, wenn man mal ans Trinken denkt, muss man auch probiert haben.
Das ist dieses braune Bier, oder?
Dieses sehr braune, dieses sehr dunkle Bier. Ich gebe zu, so ganz meins ist es nicht. Es muss vor allen Dingen eiskalt sein, finde ich, damit es richtig gut schmeckt. Es gibt aber noch mehr irisches Bier, da habe ich auch eins probiert, das heißt Smithwick's. Das ist so ein bisschen heller. Bier. Schmeckt auch ein bisschen herber, ist nicht ganz so süß. Das hat mir gut geschmeckt. Ansonsten, also das ganze kulinarische Angebot ist sehr reichhaltig in Irland. Freunde des Fisches werden natürlich auf einer Insel selbstverständlich auf ihre Kosten kommen. Lachs zum Beispiel. Also da konnte man die ein oder andere nette Entdeckung machen.
Und Frühstück, ist das so wie Englisch, also auch mit Würstchen schon morgens? Und
ja. Also ich habe verschiedene Frühstückssorten ausprobiert sozusagen. Das ist sehr englisches Frühstück. Man kann auch Würstchen und Bohnen und alles, was man so von England kennt und auch Toast. Also ich muss sagen, man wird nicht nur satt, sondern man wird mehr als satt beim Frühstück, man wird übersatt. Es ist ein ganz reichhaltiges Angebot und natürlich gibt es wie bei jedem, wie man sich das vorstellt in Irland, natürlich auch echte irische Butter dazu.
Echte irische Butter. Und
irische Marmelade.
Und es gibt bestimmt auch ganz spezielle Restaurants in Irland, oder?
Es gibt ganz spezielle Restaurants. Ich war in einem drin, das war sehr beeindruckend. Brazen Head heißt das. Das ist der älteste irische Pub, also der älteste Pub auf der Insel in Dublin. Ganz uriges Lokal, man kann draußen sein, hat unten ganz enge Kneipenatmosphäre. Und wir waren dann in einem Raum oben im dritten Stock, wo so, ja, wie so ein Dinner aufgebaut war. Da machen die mehrfach in der Woche abends so einen Geschichtenerzählabend. Ganz spannend. Also da wird man eingeladen, sich so auf die irische Geschichte einzulassen, auf Märchen, auf Elfensagen. Da ist eine Geschichtenerzählerin da, zwischen den Gängen erzählt die einem dann sowas und dann bekommt man natürlich auch Stew zu essen. Und das ist wirklich ganz spannend. Ich habe auch mal einen kleinen Eindruck mitgebracht, wie das dann klingt.
Die Iren glauben wirklich, die Elfen wären echt. Alles, was ihnen passiert in ihrem Leben, hängt mit den Elfen zusammen. Wenn alles gut gegangen ist, dann waren die Elfen glücklich. Aber wenn etwas schief ging, eine schlechte Ernte oder ein kranker Verwandter, dann machten sie etwas, um die Elfen zu beruhigen. Sie änderten ihr Handeln und machten eine Art von Opfer, um die Elfen zurück auf ihre Seite zu bringen.
Es gibt auf der ganzen Insel auch so kleine Elfenbäumchen, die man sieht, die Fairy Trees. Da haben wir uns auch welche von angeguckt. Die Iren glauben daran, dass wenn sie so einen Baum fällen oder versetzen, dass dann eine ganz schwere Katastrophe über das Land einbricht. Deswegen darf man die auf gar keinen Fall berühren oder irgendwie versetzen. Es gibt sogar Landstraßen, die wie so ein Ei geformt sind, weil in der Mitte der Baum steht und da mussten beide Spuren um den Baum drumherum geführt werden, der in der Mitte stehen bleibt, dass man ja diesen Baum nicht anfasst, weil die Iren wirklich glauben, da gibt es ein größeres Problem, wenn man das
sieht. Wie erkennt man denn so einen Fairy Tree? Sieht der besonders aus?
Ja, der sieht ganz besonders aus. Der sieht besonders da aus, wo viele Touristen unterwegs sind, weil alle wollen in der Nähe dieses Baums sein. Die werfen dann Papier über den Baum oder schmücken den irgendwie, wollen irgendwie was bekommen von diesem Baum. Das ist eine richtige Touristenattraktion.
Aber nicht anfassen.
Sagen. Aber nicht anfassen. Sonst muss man aufpassen, ob die Elfen einem wirklich wohlgesonnen sind in Irland. Was es bei diesem Abend auch noch gibt, um mal zurück in dieses Lokal zu kommen, Brazenhead, da gibt es auch noch Musik, so richtig typische irische Musik. Da kommen zwei Männer mit Folklore-Musik rein, mit Gitarre und die singen dann. Also wird auch richtig gut Stimmung gemacht. Und auch unsere Geschichtenerzählerin, die hat nicht nur Elfengeschichten auf Lager, die hat auch kleine Elfenlieder uns gesungen.
Na, da hören wir mal rein. Das ist jetzt eher so besinnlicher.
Das ist eher besinnlich, aber insgesamt ein wirklich schöner Abend, muss ich sagen. Wir haben auch nachher, mussten unsere E-Mail-Adresse abgeben. Ab und zu schreibt Helena mal eine kleine Geschichte. Da kann man nochmal was nachlesen, was sie an dem Abend so erzählt hat.
Du hast uns jetzt ganz viel erzählt von Irland. Ist es ein Land, in das man wieder zurück möchte?
Auf jeden Fall. Also ich werde das in meinen Planungen aufnehmen und bald schon wieder mal nach Irland fahren.
Dankeschön bis hierhin, Matthias Friebe, für seine Rundreise durch Irland.
Gerne.
Einkaufen, Fenster putzen, aufräumen, kann man alles machen am Wochenende. Aber wie wäre es dann mit einer kleinen Belohnung? Ein kleines Alternativprogramm gefällig?
Domradio Ziele. Ausflugtipps zum Wochenende.
Jazz hoch 2 in Köln. Man nehme ein 1,92 Meter großes Walkölsches Spielkind und einen nordischen Paradiesvogel und stelle dieses Duo mit verschiedenen Musikinstrumenten auf die Bühne. Was dann passiert, wissen die zwei selbst nicht. Zumindest nie ganz genau. Denn Improvisation ist wesentlicher Bestandteil ihrer musikalischen Darbietung. Beginn in St. Michael am Brüsseler Platz ist am Samstag um 21 Uhr. Der Eintritt kostet 8 Euro und ermäßigt 5 Euro. Open Flair Straßentheaterfestival Bochum. Kabarettisten, Akrobaten, Gaukler und Musikanten präsentieren an diesem Wochenende in Bochum ihre Kunst. Und das teils kostümiert und stets bestens vorbereitet. Zudem wird im Rahmen des Festivals der alljährliche Bochumer Kleinkunstpreis verliehen. Beste Unterhaltung in den Sparten Comedy, Artistik, Gesang oder Tanz sind garantiert. Der Event beginnt am Bochumer Dr. Ruhr Platz am Freitag um 15 und am Samstag um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei. Pützchensmarkt in Bonn. Der Pützchensmarkt bietet an diesem Wochenende auf 80.000 Quadratmetern seinen Besuchern Freizeitspaß mit historischem Ambiente. Es gibt zahlreiche Fahrgeschäfte, Spielbuden und eine Achterbahn. Die neue Attraktion der City Tower wird außerdem eröffnet. Eine traditionsreiche Veranstaltung, bei der sowohl Action-Fans als auch Nostalgiker auf ihre Kosten kommen. Für Speis und Trank sorgen insgesamt 550 Gastronomieangebote. Zum Abschluss von Pützchensmarkt gibt es selbstverständlich das alljährliche Abschlussfeuerwerk. im Oldtimer-Schienenbus durchs Duisburger Revier. Eine Fahrt zurück in die 50er Jahre. Das verspricht am Samstag und Sonntag in Duisburg die Fahrt mit einem Oldtimer-Schienenbus aus den 50er Jahren. Ganz retro geht es durch das Ruhrgebiet und den angrenzenden Niederrhein. Je nach Fahrt haben die Teilnehmer zusätzlich die Möglichkeit, eine Landbrauerei in Coesfeld oder ein altes Wasserwerk an der Lippe zu besichtigen. Abfahrtsort ist am Samstag und Sonntag um 10.50 Uhr der Duisburger Hauptbahnhof. Karten gibt es ab 42 Euro.
Domradio Reisewetter.
Ja, krasse Wettergegensätze an diesem Freitag mit viel Regen im Süden von Deutschland und schönstem Spätsommerwetter Richtung Norden. Wie krass oder spätsommerlich wird das Wochenende? Das frage ich jetzt unseren Wetterexperten Stefan Quielitz. Stefan lächelt.
Ja, es ist ein bisschen ausgeglichener, das Wetter an diesem Wochenende. Also der Regen in Süddeutschland wird etwas weniger. Das ist schon mal ganz schön dort. Insgesamt werden die Wolken aber etwas mehr. Das ist vielleicht nicht ganz so schön. Wer richtig Sonne am Samstag sucht, der sollte Richtung Ostfriesland fahren. Da ist so die Sonnengarantie am größten. Insgesamt aber 20 Grad und ein paar Tropfen sind möglich, eben auch bei uns. Am Sonntag dann ein bisschen freundlicher, zumindest so in den Regionen entlang des Rheines oder westlich des Rheines. Da kommt am ersten die Sonne durch, auch so bei 20 Grad. Ja, ist für September nicht schlecht.
Und Ostfriesland liegt ja schon so ein bisschen in Richtung Irland. Wenn wir da jetzt so ein bisschen weiterfahren nach Irland, wie wird das Wetter da?
Da ist es ja immer irgendwie gleich, das Wetter, aber an diesem Wochenende sogar ein bisschen wärmer als immer gleich. Also da ist es heiter bis wolkig, an die 20 Grad, eigentlich in ganz Irland. Lohnt vielleicht tatsächlich mal dahin zu fahren, wenn es nicht so weit wäre für ein Wochenende. Ne?
Und wo fahre ich hin, wenn ich es so richtig heiß haben möchte nächste Woche?
Heiß ist es auf jeden Fall weiter am Mittelmeer. Da haben wir immer noch Temperaturen an die 30 Grad, egal ob auf der griechischen Insel oder auf Mallorca. Die Urlauber, die von dort im Moment so nach Hause kommen, die man so trifft, die stöhnen auch ein bisschen, ist so heiß. Aber es gibt vielleicht auch mal höchstens ein Gewitterchen über Mallorca. Ansonsten friedlich, freundlich und warm. Was gar nicht geht, ist Balkan. Da hängt immer der Regen, da kommt der Regen her. Das ist so richtig das Regenloch des Sommers irgendwie. Und deswegen geht auch Österreich nicht. Wien meldet für das Wochenende unglaublich viel Dauerregen. Also besser dann Ostfriesland.
Wollen wir hier auf alle Fälle schon mal vorerst zufrieden sein? Wie sieht es denn da aus mit der Zufriedenheit in der nächsten Woche? Kann es dann damit weitergehen?
Ja, gar nicht so schlecht, vor allem, weil die Temperaturen steigen. Die Großwetterlage stellt sich um. Es gibt dann Wind und Wetter aus Südwesten. Da droht auch mal vielleicht ein Schäuerchen. Aber es wird auf jeden Fall Dienstag, Mittwoch schön warm. 25, 26 Grad. Und da können wir wieder noch mal so ein bisschen von Sommer reden, der ja noch nicht zu Ende ist.
Also erstmal reichlich Wolken am Wochenende, aber es geht zumindest mild in der neuen Woche weiter. Das Dankeschön, Stefan Quielitz.
Gerne.
Ja, und das war's auch schon wieder von der Domradio Reisen, heute mit unserem Schwerpunkt Irland. Nächste Woche, da sind wir dann unterwegs an deutschen Küsten. Unter dem Titel Vom Winde verweht lassen wir uns an Ost- und Nordsee den Wind um die Nase wehen. Ich sag für heute erstmal danke fürs Mitreisen. Mein Name ist Heike Sikoni. Tschüss, machen Sie es gut.